Willkommen zu Be Prepared, der Podcast zur richtigen Vorbereitung im Laufsport mit Sina und Jens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Be Prepared. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit im Laufsport, beziehungsweise was Performance wäre eigentlich, was für ein Impact Performance hat. Und dazu haben wir uns fachkundige Hilfe geholt.
Oh ja.
Hallo Marte. Hallo Professor, Marte. Professor Marte Henschel. Professorin Marte Henschel.
Gern Professor und Vorname, das reicht. Nein, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Schön, dass du da bist.
Ja, genau. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Performancewear, was das mit uns Menschen, aber auch mit der Umwelt natürlich macht, was es für neue Technologien gibt und wie wir als Läufer damit umgehen können, bestmöglich. Ja, was uns das bringt.
Absolut.
Vielleicht mal ganz kurz, du hast eine Professur in Sustainable Fashion, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Kannst du sonst noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Du hast ja auch ein eigenes Unternehmen.
Das mache ich gern. Na, ich bin ausgebildete Herrenmaßschneiderin und habe dann Modedesign studiert und habe aber nicht lang im Design gearbeitet, weil mich dieses Thema textile Lieferketten einfach genervt hat, dass das so ist, wie es ist. Und seitdem beackere ich dieses Feld und habe jetzt zwei Jobs. Ich bin einmal Professorin für nachhaltige Mode an der BSP Berlin, der den einzigen in Europa den einzigen Bachelorstudiengang mit dem Fokus nachhaltige Mode. Also ein sehr seltener Job, den ich da habe, und ein sehr toller. Und ich bin auch Mitgründerin und Co-CEO bei Forn, the Berlin Fashion Hub. Das ist ein Ort für nachhaltige Innovationen in der Mode- und Textilwirtschaft. Also wir machen da ganz viel Start-up-Support, Forschung und Entwicklung, und zwar immer angewandt und immer auch im Austausch mit ganz vielen internationalen und nationalen Partnern.
Wow, spannender Beruf. Mega.
Bist du selber Läuferin oder so ab und zu oder gar nicht?
Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich würde gern aus tiefster Inbrust ja sagen. Also to be in der Zukunft. Also gern, zu selten.
Okay. Das ist ja nicht weiter tragisch.
Sagen, also ich finde immer, Laufen mag man oder nicht. Ich finde, es gibt nichts dazwischen.
Ja, ich bin auf der Mögen-Seite.
Ah ja, okay.
Gut. Aber auf der
Passiv-Mögen-Seite.
Passiv-Mögen-Seite.
Also ich habe ja noch einen Run-Club mittwochs abends, der nur für Frauen ist. Hm. Wenn du mal Lust hast, bist herzlich eingeladen.
Ist notiert, danke.
Du hattest im Vorgespräch, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass es sowas wie unterschiedliche Philosophien der Nachhaltigkeit gibt.
Ja.
Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
Ja. Also ohne jetzt zu theoretisch werden zu wollen, hat ja diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte auch so eine Evolution hinter sich. Vor 20 Jahren dachte man, ein bisschen Bio-Baumwolle mit reingemischt, das ist Nachhaltigkeit, also sehr umweltbezogen. Dann kamen soziale Themen, große Katastrophen, zusammengebrochene Textilfabriken und so weiter. Da kamen dann soziale Themen mit rein, und heute gibt es das berühmte Triple-Bottom-Line-Modell, wo man drei Dimensionen der Nachhaltigkeit miteinander vereint, um wirklich von ganzheitlicher Nachhaltigkeit zu sprechen. Und es ist, wenn ökologische, soziale und ökonomische Faktoren zusammenkommen. Das ist da ist sozusagen die Branche sich einigermaßen einig. Und dann gibt es die Verfechter von der Reduktion von Konsum sind. Das heißt, wir müssen ganz viel weniger konsumieren, dann braucht man auch weniger Ressourcen und dann hat es auch weniger Umwelteinträge und so weiter. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir brauchen viel bessere Systeme. Also wir müssen einfach bessere Produkte gestalten, die gar nicht erst zum Müll werden und die Umwelt nicht belasten, von denen alle profitieren entlang der Wertschöpfungskette. Und die sind so einigermaßen unversöhnlich, die beiden Lager.
Das heißt, die lassen sich nicht kombinieren und nicht mischen. Es gibt keinen Mittelweg sozusagen für beide.
Also ich bestimmt. Hm. Aber das ist auf jeden Fall so, wie ich diese Debatte erlebe, und ich mache das seit 20 Jahren und die hat sich nicht verändert.
Wo stehen wir denn gerade? Also es gibt ja, Fast Fashion ist, glaube ich, so die, ich sage einfach mal, größte Dreckschleuder wahrscheinlich. Aber auch in der Läuferkultur, in der Läufer-Community gibt es immer mehr Brands, die so, weiß ich nicht, 2 bis 3 und oder 4 oder noch mehr Kollektionen im Jahr rausbringen. Was hat es für Auswirkungen erstmal auf die Umwelt?
Also die Bekleidungswirtschaft, zu der ja Laufbekleidung auch gehört, gilt als die zwar drittgrößte Konsumgüterindustrie der Welt, aber auch die zweitschmutzigste. Und da ist Laufkleidung so ein bisschen wie New York, if you can make it there, you can make it anywhere, weil alle Herausforderungen für die Nachhaltigkeit in der Bekleidungswirtschaft in der Laufbekleidung auf einmal auf den Tisch kommen. Also es ist ja High Performance, wird sehr stark genutzt, sehr oft gewaschen. Wenn wir uns aber die Bekleidungswirtschaft insgesamt anschauen, wächst der Konsum jedes Jahr, und das liegt nicht unbedingt an den westlichen Industrienationen, sondern eben auch an den Entwicklungsländern und den Schwellenländern, wo der Bedarf sehr steigt. Das heißt, wir sind 9 Milliarden Kunden. Wir brauchen alle Bekleidung, wir nackten Würmchen. Und das Thema Fast Fashion wird jetzt abgelöst von Ultra Fast Fashion, wie Shein und so weiter. Also wenn man sich über Fast Fashion geärgert hat, weil große Unternehmen wie H&M 52 Kollektionen im Jahr gemacht haben, kommt jetzt Shein und macht über 12.000 Artikel pro Tag.
Wahnsinn.
Genau.
Aber das heißt, so Time to Market ist nochmal krass kürzer geworden. Und
Genau. Also Fast Fashion Unternehmen versuchen, das auf wenige Wochen zu reduzieren. Ultra Fast Fashion hat das auf wenige Stunden bis Tage reduziert. Und das bedeutet natürlich auch, dass da sehr ein großes Maß an unregulierten Import ins Land kommt, und zwar über Direktimporten. Alles, was unter 100 Euro importiert wird, muss also dann nicht, weil das D2C, also direkt an den von der Fabrik direkt an den Verbraucher versandt wird, muss das eben bestimmter, ist das eben kein Zoll, Importzöllen und so weiter unterworfen. Das heißt, da gibt es riesige Mengen, mit denen wir überschwemmt werden, bei denen die ganzen Auflagen, an denen die Gesetzgeber, insbesondere auch die EU, arbeitet in den letzten Jahren, gelten da nicht. Also das wird sicherlich reguliert werden. Frankreich ist da vorne dabei und versucht das wirklich abzuwenden, aber das wird eine große Herausforderung sein. Um deine Frage jetzt zu beantworten, wo stehen wir? Gibt es sehr große Fortschritte, also das Bewusstsein hat zugenommen, die Leute sind viel informierter, es gibt ganz umfangreiche Gesetzesinitiativen auf EU-Ebene, ihr habt vielleicht schon vom Lieferkettengesetz gehört oder von der Green Claims Directive, also das sogenannte Anti-Greenwashing-Gesetz. Das wird sehr unterstützen, dass die Branche sich positiv verändert. Auf der anderen Seite entwickelt sich dieser Markt, dieser Ultra-Fast-Fashion, und jetzt kommt Hyper-Fast-Fashion, noch mal schneller, noch mal mehr auf uns zu. Das heißt, wenn das Glas halb leer ist, verändert sich die Branche nicht schnell genug, wie wir von diesem Ultra-Fast-Fashion-Müll überschwemmt werden. Aber ich würde eher auf der Glas-halb-voll-Seite bleiben wollen und dafür plädieren und euch alle einladen, zusammen an der positiven Transformation mitzuarbeiten.
Vor allem das Krasse finde ich an diesen ganzen Ultra-Fast-Fashion-Labels, das ist ja wirklich 100% Plastik.
Genau.
Das kommt ja auch noch on top. Also es ist ja nicht nur, also dass es schnell produziert wird und total viel, sondern es ist wirklich unfassbar schlechtes Produkt.
Genau.
Die Qualität, ja.
Genau, also es wird sehr, der Anspruch an diese Produkte, der ist natürlich auch ein anderer. Ne? Das nachhaltigste Produkt ist ein sehr langlebiges Produkt, was man lange trägt, lange pflegt, gern nochmal repariert, tauscht und so weiter, wiederverkauft. Und das ist bei denen gar nicht möglich. Das ist so eine billige Faser auch, die sehr schnell sich abnutzt. Und das bedeutet, dass die zum Teil nur für den einmaligen Gebrauch auch gekauft werden.
Aber gehen wir mal davon aus, dass wir Läufer und Läuferinnen jetzt irgendwie
das
so,
geht gar nicht.
So ein bisschen nachhaltiger denken. Ja. Ja, wir sind ja auch immer draußen in der Natur und ich würde davon ausgehen, dass man sich so ein bisschen naturverbunden fühlt und so ein bisschen nachhaltig agiert oder nachhaltiger als vielleicht viele andere. Was gibt's denn da gerade für Fasern oder wie ist da der Stand, wo du sagst, so da gibt es schon Mittel und Wege, das ein bisschen nachhaltiger zu machen? In dieser Performance-Wäre. Also wir wollen ja nicht mit dem Baumwollshirt rumlaufen, was ja im Übrigen auch gar nicht so easy ist. Ne? Also Baumwolle hat ja auch einen krass hohen Wasserverbrauch in der Herstellung. Vielleicht können wir nochmal zu Merino gleich und so. Ist auch nicht so ganz einfach wegen Tierquälerei und so. Also was gibt es da für gute Optionen?
Sehr, sehr gute Frage, sehr wichtiges Thema. Wenn man da intuitiv drüber nachdenkt, würde man sagen, also erdölbasierte Fasern, Chemiefaser, Plastik, also Polyester, Polyacryl, Polyamid und so weiter, schlecht. Allerdings sehr langlebig, was für die hohe Beanspruchung der Laufkleidung natürlich positiv ist. Und die Performance, das, was also diese Kleidung auch leisten muss, inklusive Kompression, Atmungsaktivität, schnell trocknen und so weiter, das lässt sich mit Naturfasern oft nicht herstellen. Das heißt, je besser die Performance und je besser das Produkt natürlich den Anforderungen des Verbrauchers genügt, desto eher wird die auch lange genutzt. Und das kann eben Polyester. Polyester degradiert erst nach 200 Jahren. Also 10 Generationen könnten noch so eine Laufhose tragen. Sehr unwahrscheinlich. Genau, also das heißt, die Antwort ist, es ist kompliziert und für jede Anforderung und jedes Produkt gibt es die geeignete und ungeeignete Fasern. Und leider hat jede Faser auf dem aktuellen Entwicklungsstand Vor- und Nachteile. Also man könnte sagen, je besser für die Umwelt, desto schlechter die Performance in der Tendenz und umgekehrt. Es gibt ein ganz spannendes Feld, das sind sogenannte Regeneratfasern, also Zellulose-basierte Fasern. Kennt man Viskose, Modal, das sind so die altmodischen, die finden wir nicht so gut, weil da wird sehr viel Energie und viele Chemikalien eingesetzt. Das ist kann man aus allen pflanzlichen Resten herstellen. Die Finnen sind da sehr stark, weil die eine große Forstwirtschaft haben und aus den Resten der Forstwirtschaft kann wie bei der Papierherstellung so ein Pulp hergestellt werden und aus diesem Zellulosebrei können dann Fasern gesponnen werden. Und da gibt es ganz spannende Entwicklungen, weil die können eben sehr fein werden, diese Fasern, und die können auch mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet werden. Da gibt es viel Spannendes in der Entwicklung. Bambu war vor ein paar Jahren mal fancy, das ist aber auch so ein bisschen mystifiziert worden, weil das auch nicht so eine gute Phase ist, aber klingt erstmal gut und natürlich. Heute gibt es sowas wie Tencel, habt ihr vielleicht schon gehört. Und das große Thema Elastan, was uns viel Kopfschmerzen bereitet, das wird jetzt neuerdings gern mit PLA-basierten, also sogenannte biobasierte Plastikalternativen, also Bioplastik kennt man vielleicht von so Bioplastik-Einkaufstüten. Mhm. Das heißt, es ist so stärkebasiert und das kann auch aus Abfällen der Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft hergestellt werden. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Alles, was sozusagen aus der Nahrungsmittelproduktion oder aus der Holzwirtschaft über ist, kann man zu Fasern verarbeiten. Da muss viel Entwicklung noch passieren, aber da schielen so alle drauf. Da gibt es große Hoffnungen, dass die sich gut weiterentwickeln, auch was die Performance betrifft. Da gibt es alle möglichen fancy Sachen, sowas wie Alginatfaser oder Protein, Casein. Wir haben auch noch Faser aus Kaffeeresten und so weiter. Da wird viel drüber gesprochen, die sind aber oft noch nicht so weit.
Natürlich. Das heißt, es ist alles noch so im Forschungsstadium.
Ja, genau. Das sind Nischenprodukte, das sind eher so Marketing-Themen, aber man sieht, wohin die Forschung geht, nämlich alternative Rohstoffe zu finden und zwar nicht von Erdöl basiert auf Naturfaser umzustellen, Weil Naturfasern verbrauchen viel Land. Ne? Man hat so was wie kleiner Geek-Einwurf, Flächennutzungskonkurrenz. Also es gibt einfach viele Menschen auf der Welt und die müssen alle ernährt werden. Dann kann man sich überlegen, ob man auf einem Stück Land Baumwolle oder Mais anbaut. Oder man baut Mais an und nach der Ernte macht man aus den Resten Fasern. So ist ein bisschen die Strategie und da geht wohl auch die Reise hin.
Aber das heißt, Stand jetzt müssen wir uns irgendwie damit abfinden, dass wir so Plastik tragen und dass auch eigentlich keine sinnvolle Alternative gibt.
Außer vielleicht recyceltes Plastik.
Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen.
Das wollte ich auch unbedingt fragen. Ja. Es gibt ja so die ein oder anderen Brands, die das immer sagen, recyceltes Polyester.
Ja,
ja, da bin ich jetzt
können
auch mal
wir gleich
gespannt.
Drüber sprechen. Ja, ja. Genau, also ich würde darauf wetten, dass in den kommenden Jahren sehr viele Regeneratfaserprodukte auf den Markt kommen. Da kann man ein bisschen drauf schielen. Also Tencel zum Beispiel ist ein tolles Produkt. Kann noch nicht alles, was Polyacryl zum Beispiel kann oder bestimmte andere synthetische Derivate können. Genau. Also das Thema Recycling. Finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist auch so eine Philosophie oder eine Debatte. Also erstmal ist es natürlich so, dass der Planet mit riesigen Müllbergen an Textilabfällen überschwemmt wird. Ja, die finden sich an allen Stränden. 35% des Mikroplastiks kommt von Textilien. Also wir haben einfach viel zu viel Plastik im Umlauf und das muss irgendwie raus. Und das heißt, das könnte natürlich, da könnte ein Recycling ein Ansatz sein. Das Problem ist, je größer die Nachfrage an recyceltem Polyester, jedes recycelte Polyester war ja irgendwann mal Virgin Polyester, erhöht auch die Nachfrage nach Virgin Polyester, weil irgendwoher muss es ja herkommen. Das heißt, es ist ein bisschen kontraintuitiv, aber je mehr recyceltes Plastik eingesetzt wird, oder meistens ist recyceltes Polyester, desto größer die Nachfrage und auch die Produktion von Virgin Polyester, was man ja eigentlich nicht im Sinn hatte. Dann gibt es noch ein anderes Thema, nämlich das heißt Open Loop und Closed Loop, dass viele Marken damit werben, aus PET-Flaschen, aus recycelten PET-Flaschen Produkte zu machen. Das Problem ist, dass dieser PET-Closed-Loop-Kreislauf eigentlich super funktioniert. Also PET-Flaschen sollen zu PET-Flaschen werden. Das ist super, dafür ist das Material gut geeignet. Wir können uns darüber streiten, wie toll PET-Flaschen sind, aber es gibt dafür ein gutes System. Wenn man jetzt aus diesem Kreislauf PET-Flaschen entnimmt und die mit großem Aufwand zu Textilien verarbeitet, die Textilien werden in aller Regel nicht wieder zu Textilien recycelt, nur 1% der Textilien werden zu neuen Textilien recycelt, stört man diesen gut funktionierenden Kreislauf. Also das macht gar keinen Sinn. Was überhaupt Sinn macht, ist Textil zu Textil Recycling. Und das funktioniert eben noch schlecht aus ganz vielen Gründen. Das eine ist, viele Textilien sind nicht gut recycelbar. Polyester zum Beispiel ist ganz gut recycelbar, aber
bald es Mischfasern sind, ist schon wieder schwierig. Ne? Also bald da mehrere Fasern sozusagen zusammen sind, muss man die trennen und das wird dann irgendwie tricky.
Technisch ist es immer, also da gibt es auch sehr viel Forschung und Entwicklung, das wird immer weiterentwickelt. Das heißt, technisch ist es zum Teil schon möglich, aber kommerziell unvernünftig. Also man muss natürlich die ganzen Komponenten auseinandernehmen. Also ein Paar Schuhe besteht im Schnitt aus 30 Komponenten. Außensohle, Innensohle und so weiter, Schnürsenkel, Ösen, alles, was dazugehört. Man kann die schon auseinandernehmen. Ich frage mich nur, welche fleißigen Bienchen diese ganzen 30 Komponenten auseinanderpulen, um dann daraus ein sehr teures Rezyklat herzustellen, was im Schnitt 5-mal so teuer ist wie das Ursprungsmaterial. Das heißt, es gibt hier einen Designfehler. Die Produkte sind nicht so gestaltet, dass die gut rezyklierbar sind. So, das ist also eine große Hürde. Das heißt, da muss ganz, ganz viel passieren. Ich würde sagen, Recycling ist ein Zwischenschritt, aber es braucht zirkuläre Systeme. Das heißt, es braucht Design for Circularity. Produkte müssen so gestaltet werden, dass die gar nicht erst zum Müll werden. Es muss Rücknahmesysteme geben. Es muss bessere Recycling-Infrastruktur geben. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Das heißt, ja, wir müssen uns darum kümmern, dass das alles wegkommt, auch von den Hallen kommt und anders verwertet wird. Aber wir müssen vor allem auch an einem anderen System arbeiten. Und das ist so ein bisschen so eine so eine angenehme Flucht der Branche, sich über Recycling eine grüne Weste sich reinzuwaschen, aber es ist eher ein Schritt vor und zwei Schritte zurück, meiner Meinung nach.
Ich weiß, ein, zwei Brands, die haben immer selber damit quasi geworben, dass sie die Plastikmüll aus dem Meer rausgefischt haben selber und die Fischernetze und die dann verwertet haben.
Ist eine gute Sache. Also es schlägt er die gleiche Kerbe, und das ist natürlich.
Das meintest du ja eigentlich.
Ja, genau. Gut, dass du es ansprichst. Ja. Also auch ein sehr, sehr spannender Case, dass das wirklich so hohe Wellen geschlagen hat. Das ist zwar schade für Parley, eine tolle NGO, aber zeigt auch, wo eigentlich sozusagen das Problem im System liegt. Also in dem Moment, wo für Fan-Trikots bei der Fußball-Weltmeisterschaft einfach aus Versehen leider nicht mehr genug Plastik an den Stränden liegt, muss man halt das irgendwo anders herholen. Das heißt, es war total spannend, zum Beispiel ein Phänomen, dass in einer Saison der Bedarf an recycelt Polyester größer war als das Angebot. Und dann haben Hersteller Virgin Polyester direkt wieder recycelt und in derselben Anlage zu recycelt Polyester verarbeitet. Und das ist das Material mit dem schwersten Umweltfußabdruck, den man sich nur vorstellen kann. Also das so ziemlich das unnachhaltigste Material.
Oh mein Gott, ja, natürlich.
Und das einfach nur, weil man sagen konnte, okay, es ist halt recyceltes.
Ja. Technisch Material, stimmt das ja auch.
Ja, das waren die Fußballtrikots. Dann hatte, glaube ich, Adidas mal einen Schuh, der komplett aus recyceltem Material war. Dann gibt es eine spanische Brand, Ecoalf, die ja auch damit geworben haben, also werben, die Sachen selber aus den spanischen Meeren und thailändischen Meeren rauszuholen. Ja.
Genau, schwierig ist natürlich, wenn man selbst auf der einen Seite Thema Greenwashing, das werden wir vielleicht auch noch thematisieren, selbst sehr umfangreich dazu beiträgt, dass Plastik in die Ozeane, Plastik in den Ozean landet und dann mit einem kleinen Betrag eine NGO dazu befähigt, ein paar Prozentpunkte davon, wenn überhaupt, von den Stränden zu sammeln und das dann in eine sehr prominent kommunizierte Kampagne zu übersetzen. Also das ist sehr nah am Greenwashing dran, qua Definition.
Ja, ich würde nochmal kurz auf die Materialien, die da verarbeitet werden. Ich weiß gar nicht, inwiefern da jetzt momentan noch so BPA beispielsweise oder andere Weichmacher drin sind und überhaupt erlaubt sind. Ich meine sogar, dass es teilweise verboten wurde oder zumindest auf gewisse Richtwerte geachtet wird. Ich stelle mir mal vor, dass wenn man läuft oder überhaupt generell Sport macht, ist ja jetzt mal wurscht, ob ich jetzt Läufer bin oder ins Gym gehe oder sonst was mache, dass ja die Haut ohnehin sozusagen sich die Poren öffnen und man dem Ganzen noch mehr ausgesetzt ist, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwie spazieren gehe. Wie ist da der Stand? Gibt es da Richtlinien, die sagen so bis hierhin und nicht weiter oder gewisse Produkte wie Phthalate, die dort überhaupt nicht vorkommen dürfen?
Genau, also das ist auch immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es werden sukzessive die Grenzwerte erhöht, was auch notwendig ist, aber Technologie entwickelt sich weiter, also Nanotechnologie, große Partikel in der Ausrüstung, die leicht die Hautbarriere überwinden können und hormonell wirksame Stoffe und so weiter. Wir haben über Schwermetalle gesprochen und PFAS, Unendlichkeitschemikalien und so weiter. Sehr gut, dass es diese Debatte gibt, die ist auch sehr technisch. Aber Regulation hängt den Möglichkeiten und der Weiterentwicklung dieser Chemikalien stark hinterher. Es gibt über 3000 verschiedene Chemikalien, die in der Textilwirtschaft Anwendung finden. Und dann gibt es zum Beispiel die REACH-Verordnung, da kann man drauf achten beim Kauf, dass es REACH-zertifiziert ist, hat nur einige hundert überhaupt anerkannt als anwendbare Chemikalien in den Textilien. Das heißt, man kann sich, also da gibt es keine wirklich keine Zuverlässigkeit, dass das Produkt nicht schädlich ist, es sei denn, man achtet auf einige Zertifizierungen und auf einige Nachhaltigkeitslabel, die einem ein bisschen Sicherheit verschaffen. Also sowas wie GOTS oder REACH oder BlueSign zum Beispiel sind ganz gute Orientierungshilfen.
Hast du mir schon eine Frage vorweggenommen? Ich wollte genau fragen, was sind denn gute Labels, auf die man, also Zertifizierung, auf die man vielleicht so ein bisschen hoffen kann, dass da was dahinter ist, ja.
Vielleicht können wir bei dem Thema kurz bleiben, ja. Weil das ist die Frage ist ja, was können wir tun? Ja. Worauf kann man achten? Wie kann man das vermeiden? Und es gibt ja über 200 Nachhaltigkeitssiegel in der Textilwirtschaft. Also ich beschäftige mich damit schon lange, aber ich kenne auch nicht alle und es kommen auch monatlich neue dazu, zum Teil selber ausgedacht von den Unternehmen. Aber es gibt auch einige, die wirklich vertrauenswürdig sind, aber es gibt kein Zertifikat, was wirklich alles abdeckt. So, es gibt kein perfektes Zertifikat. Es gibt Global Organic Textile Standard, was eins der strengsten Siegel ist, also die sowohl die Unternehmensebene als auch die ökologische und die Sozialdimension sehr umfänglich abdeckt, aber eben nur Naturfasern, also tierische und pflanzliche Fasern abdeckt. Dann gibt es BlueSign, vor allem für den Chemiefaserbereich. Und da muss man, das ist sehr schwierig, sich da zu orientieren. Und dann gibt es einige Siegel, die sind sehr weit verbreitet und auch sehr bekannt, aber die sind manchmal ein bisschen missverständlich. Zum Beispiel Ökotex ist sehr weit verbreitet, findet man auf ganz vielen Produkten, würde man denken, ah, Öko klingt super, ist bestimmt ein Bio-Siegel, ist es aber nicht. Es sind, da geht es vor allem um Schadstoffgrenzwerte. Und dann gibt es Ökotex 100, das heißt, man muss immer gucken, was gibt es da noch für ein Kürzel dran, Zusatzbezeichnung. Ökotex 100 ist wirklich so the bare minimum, das ist zum Beispiel für Kinderbekleidung nicht geeignet. So, dann gibt's Ökotex made in green. Da sind dann Sozial- und Umweltstandards auch integriert. Also Ökotex hat mit Öko nichts zu tun. Da muss man leider differenzieren, was sehr, sehr schwierig ist für den Verbraucher, sich daran zu orientieren.
Also, gibt's denn in der Sportindustrie ein Label, wo du sagst, wenn das drauf ist, kann man zumindest schon mal so irgendwie davon ausgehen, dass es jetzt nicht ganz so furchtbar schlimm ist?
Ich würde gerne eine einfache Antwort geben, kann ich aber nicht, weil das so viele Dimensionen hat. Also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus drei Dingen. Man muss auch wissen, dass nicht alle Siegel das Unternehmen mit zertifizieren, sondern entweder nur das Material oder das Produkt zertifizieren. Also es gibt einige Siegel, BlueSign zum Beispiel, das bezieht sich auf die verwendeten Materialien und die darin verwendeten, für die Herstellung verwendeten Chemikalien. Das heißt, unter welchen sozialen Bedingungen das hergestellt ist und wo und ob die Leute da Feuermelder haben, die Fabriken, oder ob die bezahlten Krankheitsurlaub haben, das ist damit nicht gesagt. Das heißt, es kann sein, dass nur die Materialebene oder die Produktebene zertifiziert ist. Und das sagt dann nicht unbedingt was über das Unternehmen aus, was das Unternehmen für eine Nachhaltigkeitsagenda verfolgt. Und da gibt es so Purpose-Unternehmen, also Verantwortungseigentum ist so eine, ist so ein Stichwort. B Corp habt ihr vielleicht schon gehört. Und das sind Unternehmen, die also ihr unternehmerisches Handeln, ihr Wirtschaften unter eine Nachhaltigkeitsagenda stellen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, Patagonia ist ein ganz gutes Beispiel, dass die Gewinne dann nicht zu 100% an die Shareholder ausgezahlt werden, sondern ein Anteil dann in die nachhaltige Weiterentwicklung, in die Weiterbildung von Mitarbeitern zu dem Thema reinvestiert werden. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich anschaut, welchem Unternehmen gebe ich eigentlich mein Geld? Was machen die damit und wer profitiert davon? Und dann muss man genau schauen, ist das Material zertifiziert, ist das gesamte Produkt, die gesamte Supply Chain, Lieferkette zertifiziert. Das heißt, GOTS, GOTS, Global Organic Textile Standard, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Siegel, dem man gut vertrauen kann. Blue Sign, würde ich sagen, für Chemiefasern eine gute Orientierung. Und dann B Corp, wenn man neben ganz vielen anderen, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn man Unternehmen investieren will oder mit Unternehmen bei Unternehmen kaufen will, die tatsächlich auch aktiv zur nachhaltigen Transformation beitragen.
Das heißt, die Hoffnung auf so eine Art Demeter-Label für Klamotte gibt es jetzt so in der Form nicht unbedingt.
Also die EU versucht das ja mit der CSDDD-Verordnung. Also man könnte das vielleicht vergleichen mit dem Nutri-Score. Das ist so ein bisschen die Vision dahinter, mit einem Digital Product Passport, DPP, also ein digitaler Produktpass, der beginnt mit den größten Unternehmen ab 2027 auf allen Produkten drauf sein muss. Das soll Orientierung bieten. Und es hat, also der Nutri-Score zum Beispiel hat das gezeigt, dass das wirklich auch einen positiven Einfluss auf die Konsumkultur hat. Und das muss aber natürlich sehr intuitiv und vereinheitlicht sein. Und da genau liegt der Haken. Da gibt's ganz umfänglich Lobby und Interessen, die versuchen, das so ein bisschen aufzuweichen. Und es wird sicher eine interessante Reise werden in den kommenden Jahren. Und der Zeitgeist, aktuell, der unterstützt nicht gerade die strenge Auslegung dieser EU-Vorgaben. Genau, deswegen ist es gut, dass wir hier darüber sprechen. Je öfter wir darüber sprechen, je stärker das auch KonsumentInnen nachfragen. Das ist nicht nur, was sie für Kaufentscheidungen treffen, sondern ob sie auch bei den Unternehmen und im Laden und so weiter aktiv nachfragen. Wenn auch Investoren nachhaltige Optionen bevorzugen und so weiter. All das kann zu Veränderungen führen. Die Regulation, also Gesetze allein, werden das nicht leisten können.
Du hast ja eben auch gesagt, irgendwie es gibt eine große Lobby, die da europaweit, glaube ich, arbeitet. Und was ich ja auch so krass finde, es gibt, weiß nicht, du hattest eben eine Zahl genannt, wie viel Ewigkeitschemikalien es gibt. Und sobald irgendwas vielleicht nicht mehr erlaubt ist, gibt es irgendwie ein neues, mit einer neuen Molekülstruktur zum Beispiel oder irgendwie mit einer neuen Verbindung. Ich bin jetzt kein Experte da, aber so, dass dann wieder dieser Verordnung sozusagen ausweichen könnte und dann wieder erstmal erlaubt ist.
Genau, also das ist eben, deswegen muss es eine Orchestration von all diesen verschiedenen Stakeholdern geben. Und ich glaube sehr stark an die Macht des Verbrauchers. Ich glaube, der Einzelne fühlt sich da oft unwichtig oder unmächtig, machtlos. Aber tatsächlich ist, wenn Verbraucher nachhaltige Produkte nachfragen, wenn Verbraucher kritische Rückfragen stellen, das ist nicht zu unterschätzen, was das bei den Unternehmen macht. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit auch bei der Bewertung von Unternehmen eine Rolle spielt. Zu dem Thema Regulation, also an die Eigenverantwortung der Industrie zu appellieren, das hat jetzt 20 Jahre eher mäßig funktioniert. Und dann wird es natürlich Bestrebungen geben, auch Gesetze, ich sage mal, zu denen die Möglichkeiten wirklich auszunutzen. Und die Industrie ist einfach riesig und besonders schnell drehen. Wir haben ja über das Thema Fast Fashion gesprochen. Also wenn jetzt Unternehmen wie H&M über 50 Kollektionen im Jahr haben, dann ist so ein Artikel nur ein paar Wochen im Handel und danach gibt es eben wieder neue Fasern, neue Ausrüstung, neue Membranen, neues Finishing, neue Apertur und so weiter. Das heißt, unheimlich schwierig für Gesetzgeber, da hinterher zu kommen.
Absolut.
Also wolltest du was?
Ja, ich würde gerne auch gleich mal drauf eingehen, was wir als Sportlerläufer machen können. So grundsätzlich.
Ich würde vielleicht dann noch einmal kurz vorher zurück zu Naturfasern gehen. Es gibt ja auch ein paar Unternehmen, die sich mit Naturfasern irgendwie engagieren. Also zum Beispiel mit Merino, ist irgendwie so zumindest in der Läuferbubble, ich glaube sogar auch beim Radsport, gern gesehenes Material zum Teil. Aber wenn man da sieht, wie die Wolle hergestellt wird und gewonnen wird, also was die Schafe da mitmachen. Das ist irgendwie auch überhaupt gar kein Spaß. Gibt es da irgendwelche Siegel, also Stichwort tiergerechte Haltung oder ähnliches? Oder kann man Merino überhaupt irgendwie ohne Qualen der Tiere herstellen?
Kann man. Ich bin großer Fan von Merino, also als Faser ist wirklich eine super Faser, weil die sehr leicht ist und wirklich tolle thermische Eigenschaften hat, unheimlich robust ist und bis weit in die 60er auch das präferierte Sportswear-Faser, hast du schon gesagt, ne? Die ganzen Tour de France Athleten sind die Tour bis weit in die 70er sogar noch in Merino-Trikots gefahren. Genau, das Thema ist Mulesing, heißt das. Das heißt, die Schafe, wir haben ja so romantische Vorstellungen von der Schwäbischen Alb, wo dann die ganzen niedlichen Schafe rumlaufen und dann von einer freundlichen Bäuerin geschoren werden, die den Schafen lustige Namen gibt. Aber der Großteil der Schafe kommt eben aus Massentierhaltung aus Neuseeland und Australien. Das sind wirklich riesige Herden mit hunderttausenden Tieren. Und es ist tatsächlich auch ein auf sehr auf Effizienz getrimmte Schuhe und Tierhaltung und so. Und es gibt aber Mulesing-freie Verarbeitung. Mulesing, das ist so ein Schnitt, der gemacht wird, eine Hautfalte im unteren Bauchbereich bei den Tieren, weil sich da sehr viele Parasiten ansammeln, was die Wolle und die Qualität der Wolle sehr stark reduziert. Und gerade bei Massentierhaltung ist es sehr stark verbreitet und das wird ohne Betäubung gemacht. Also das ist so ein Stichwort, da kann man wirklich drauf achten, dass das Mulesing-free ist. Und es gibt Standards wie den RWS-Standard, das ist der Responsible Wool Standard. Dann gibt es auch den RAS, Responsible Alpaca Standard. Also Wool in dem Fall ist Schafwolle. Merino ist eine Schafsrasse. Und dann gibt es natürlich noch andere sehr feine, sehr, sehr tolle Tierhaare wie Kaschmir, Mohair, Alpaca, Vicuña und so weiter.
Aber entschuldige, du hast gerade gesagt Alpaca und so. Ist das etwas, was man so für Performancewear verwenden könnte? Nee, ne?
Nee, es kommt. Also erstens ist eine sehr teure Faser, wird deswegen für andere Zwecke eingesetzt, ist auch sehr knapp. Und ich würde sagen, von den wichtigen Tierhaaren hat Merino schon die besten Eigenschaften für Sports- und Performancewear.
Ja. Uniqlo hat jetzt aber auch bei ihrer Heat Collection auch Kaschmir verwendet teilweise.
Mhm. Sehr schön. Auch schwierig aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein.
Wie wäre das? Also das wäre ein guter Ansatz eigentlich jetzt, ne? Wenn ich sage, ich habe Merino und das ist Mulesing-free. Also die Schafe werden da nicht so gequält. Dann wäre das doch eine ganz gute Option eigentlich, oder?
Mhm. Genau.
Wie lange hält denn so eine Faser jetzt im Vergleich zu so einem Polyester Zeug beispielsweise.
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von euren Großeltern oder Urgroßeltern so Anzüge vererbt bekommen habt, die in der Regel aus Wolle gefertigt wurden und die sind heute noch tipptopp, wenn die gut gepflegt werden. Also das ist das A und O bei Wolle, ist wirklich die Pflege. Wenn man sich das einmal angewöhnt hat, sehr wenig waschen bei geringen Temperaturen mit wenig Wasser, dann ist die Wolle unheimlich lange haltbar. Also wenn wir bei Polyester 200 Jahre haben, was wirklich zu lang ist, das ist auch das Problem, dann sind wir bei der Wolle zwischen 40 und 60 Jahren, was für den durchschnittlichen Gebrauch, die durchschnittlichen Anforderungen eines Läuferlebens gut funktioniert. Also die Pflege ist hier das Stichwort.
Sollen wir dann mal direkt auf die Pflege eingehen, weil das finde ich so ein spannendes Thema.
Ja, total gerne. Ich wusste nämlich auch nicht, dass es Wäschesäcke gibt, die das Mikroplastik aus der Klamotte raushalten. Also beziehungsweise nicht aus der Klamotte, sondern aus dem Grundwasser dann, ne? Also aus dem Wasserkreislauf.
Ja, also wie wasche ich meine Sportklamotten richtig?
Ja.
Genau.
Das
also wenn es
spannendes Thema.
Wenn es synthetische Fasern sind, dann wissen wir, dass hier mehrere 10.000 Fasern pro Wäsche ausgewaschen werden und wirklich, also synthetische Bekleidung, insbesondere natürlich bei Sportbekleidung, weil die sehr stark beansprucht wird, hohen Abrieb hat, die Faser sehr beansprucht ist und die viel gewaschen wird, bei in der Regel zu hohen Temperaturen, können wir gleich noch drüber sprechen, da ist die Gefahr eben besonders hoch und das ist, man sieht es nicht, deswegen nimmt man das nicht wahr, aber es ist tatsächlich ein riesengroßes globales Problem. Also bei synthetischer Bekleidung kann man solche Wäschesäcke benutzen. Die sind so feinmaschig, dass die aus dem Waschwasser aufgefangen werden. Und da gibt's ein deutsches Unternehmen, deutsches Startup, die heißen Guppy Friend, ja. Der kleine Fisch. Finde ich einen interessanten Markennamen. Aber das kann man sich ganz für ein paar Euro bestellen. Und das hat eine gute Lebensdauer. Das ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Maßnahme. Und bei Naturfasern ist das Problem, also die sind biologisch abbaubar, da ist das Problem mit den ausgewaschenen Fasern nicht so schwerwiegend. Man kann trotzdem den Sack benutzen, aber vor allem ist hier eine schonende Wäsche angeraten. Das heißt, die Bekleidung wird in der Regel zu warm gewaschen, zu heiß gewaschen und mit zu viel Wasser. Die sind total leistungsfähig, die Haushaltsmaschinen heutzutage. Man kann das ja mal probieren in einem Schonwaschgang mit der Wasserspartaste. Das reicht wirklich bei 20 Grad und wenig Wasser wird der Großteil der Bekleidung tipptopp sauber.
20 Grad, ja?
Mhm.
Okay.
Aber was mache ich denn dann gegen den Geruch?
Also
nicht in die Gefriertruhe legen.
Ja, also die Leistungssportler legen es ja gerne mal über Nacht in Essig ein.
Ja, genau. Essig und Natron, ja. Habe ich gelernt.
Lecker. Oh. Also man weiß ja, dass der größte Teil der Bakterien erst bei 60 Grad abgetötet halt werden. Ja. Und das braucht es aber in der Regel nicht für eine gute hygienische Behandlung. Also Waschmittel, das richtige Waschmittel und in der Regel braucht es eben diese Menge an Wasser und diese Temperatur nicht. Also ob man 20 oder 30 Grad. 30 Grad braucht doppelt so viel Energie wie 20 Grad. Also es macht wirklich einen großen Wahnsinn, Unterschied. Ja. Und die wird sehr viel schonender gewaschen. Also die Schleudertouren runter.
800?
Ja, oder 600. Mhm. Genau. Kann man sich vorstellen. Ne? Je weniger daran rumgerubbelt wird, desto weniger wird die beansprucht, die Faser. Tut der Wäsche sehr, sehr gut. Also ich würde gerne hier einen Versuch starten mit euch und den Hörern. Vielleicht können wir alle mal versuchen, die Wäsche im Schonwaschgang bei 600er oder 800er Schleudertouren zu waschen. Und vielleicht können die Hörer sich hier zurückmelden, ob das Ergebnis zufriedenstellend war.
Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Finde ich gut.
Ich fand diesen, also 20 Grad habe ich noch nie, also das ist wirklich Game Changer, wenn das wirklich so funktioniert, ja. 800 mache ich schon, also ich habe bei unserer Waschmaschine, die hat so, sogar so ein Sportprogramm drin, das macht automatisch 830 Grad, so. Aber was Sina eben meinte, der Geruch, also ich habe zum Beispiel ein Shirt, das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange und irgendwann dachte ich so, ey, nee,
kannst nicht mehr tragen,
geht
ne?
nicht
ja,
mehr.
Ja,
ne?
Das gleich, ja.
Und das lag jetzt nicht daran, dass die Faser irgendwie kaputt war oder irgendwie nicht mehr tragbar, so, sondern einfach, es gab so Gerüche, die sind einfach nicht mehr rausgegangen. Ja.
Interessant. Danke.
Ja, ich wollte euch an diesem Erlebnis teilhaben lassen.
Nee, aber es ist, also ich kenne das auch.
Und
also,
ich hab dann tatsächlich das mit Natron gemacht. Mhm. Und ich glaube nicht nur über Nacht, sondern irgendwie noch länger, weil ich es vergessen hatte. Und es hat funktioniert.
Sehr guter Tipp.
Ja, ja. Aber ich dachte eben so, oh, du hast jetzt einen Einwand nach dem Motto, oh, Natron oder Essig schädigt die Fasern nachhaltig und dann kannst du es gleich weghauen oder so, aber
da habe ich keine Empirie zur Hand, okay. Leider. Aber ich glaube, das sind ganz wertvolle Tipps. Ich kann natürlich mich in eure Heavy-User-Schaft nicht hineinversetzen. Noch nicht. Vielleicht, wenn ich in deine Mittwochsgruppe einsteige, dann können wir da nochmal so sprechen.
Ja, das ist halt vor allem das Problem. Also ich schwitze auch viel und wenn man dann natürlich auch 5-mal die Woche Sport macht, hat man einen entsprechenden Verschleiß. Und wenn man die Schwitze-Sachen nochmal anzieht, das ist halt auch schwierig. Das geht eigentlich nicht, weil dann kommt der alte Schweiß, der wird dann wieder, das will man keinem anderen, der neben einem Sport macht, antun. Und dann ja, also muss ich halt auch entsprechend leider die Sachen oft waschen. Und,
ja. Aber es gibt, also weil du ja eben sagtest, Merino sei eine ganz ausgezeichnete Faser. Es gibt ein Unternehmen hier in Deutschland, die auf Merino setzen und auch irgendwie, finde ich, ganz coole Klamotten machen. Und die werfen zum Beispiel damit, dass man, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie oft, aber dass man so 4-5 Mal die Klamotte schon anziehen kann, ohne sie zu waschen.
Deswegen ist Merino auch lange so beliebt gewesen, weil das eine selbstreinigende Faser ist.
Ah, okay.
Bei euren harten Anforderungen, weiß ich nicht, wie lange die Merino-Wolle ihre Selbstreinigungskräfte wie lange das wirksam ist, aber tatsächlich, das hat so ein bisschen auch mit den physikalischen Eigenschaften zu tun. Also wenn man die sehr stark beansprucht, eben durch diese Wäsche mit den hohen Schleudertouren und so weiter, dann wird die Faser immer rauer, ne? Die ist ganz glatt am Anfang und dann wird die so ein bisschen beschädigt und da können sich eben sehr viel Schweißbakterien und so weiter absetzen und dann wird dieser Effekt verstärkt. Das heißt, vielleicht ist eine gute Hypothese, von Anfang an neue Bekleidung sehr schonend zu pflegen und dann irgendwann mit der Natronkeule zu kommen, wenn nichts mehr hilft.
Ja, so habe ich es zumindest jetzt mal gemacht und es funktioniert relativ gut.
Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Teilen. Sehr guter Tipp.
Aber Essig funktioniert auch, das habe ich auch schon mal ausprobiert.
Genau, das waren die beiden Mittel, also Essig und Natron, entweder das eine oder das andere oder beides in Kombination. Muss man vielleicht aufpassen, dass das Waschbecken da nicht in die Luft fliegt mit Essig und Natron. Aber bei mir hat es zumindest den Geruch rausgemacht.
Vielleicht wollen wir die Hörer in zwei Gruppen teilen und hier ein kleines Forschungsprojekt starten und dann um Feedback fragen, welche Gruppe gute Erfahrungen mit Natron und welche mit Essig hatte. Und dann haben wir hier schon mal einen wertvollen Beitrag geleistet.
Das stimmt, ja.
Hashtag Essig, Hashtag Natron.
Nach der Pflege, wenn jetzt mal wirklich ein Kleidungsstück gar nicht mehr geht. Wie entsorge ich es denn am besten? Also einmal Kleidung und B, wir haben ja auch leider einen sehr hohen Verschleiß an Schuhen. Nicht, weil die Schuhe uns nicht mehr gefallen oder weil sie irgendwie nicht mehr passen oder so, sondern wir haben wirklich einen Verschleiß. Das heißt, die Dämpfung lässt irgendwann nach. Und also wenn du wirklich Richtung Marathon läufst, brauchst du leider echt, also wir beide haben, glaube ich, mindestens 3 Paar Schuhe, die wir immer rotieren, oder?
Ja.
Ich zumindest, du auch, glaube ich. Und irgendwie nach, ich sag jetzt mal, 700-800 Kilometern, je nach Hersteller, muss man den Schuh leider wechseln.
Nicht nur nach Kilometern, sondern auch nach Zeit, weil dieses PVC, ich weiß nicht, keine Ahnung, was es ist,
dieser
Foam, dieser Schaum, irgendwann einfach mal an Wirkung verliert.
Ja, und dann ist halt die Frage, was mache ich damit? Also ich habe teilweise, schaffe ich es, wirklich auf dem Flohmarkt die wieder zu verkaufen. Für die dann, die normal tragen, nicht mehr zum Joggen. Ne? Also ich wasche die einmal schön und dann sehen die ein bisschen besser wieder aus. Und
ich hoffe mit der Hand, nicht in der Waschmaschine.
Natürlich. Nee, das habe ich zum Beispiel, ich bin kein Turnschuh in die Waschmaschine, Mensch. Das habe ich irgendwie das noch nie gemacht. Nee, ich mache die ja immer sowieso mal mit dem Schwämmchen mal sauber oder so. Aber das ist zum Beispiel, denke ich, auch mal ist besser als wegschmeißen. Ne? Also kriege ich wenigstens noch irgendwie 8 Euro dafür oder so. Und jemand anders ist glücklich und trägt die jetzt einfach so und nicht zum Laufen. Ja, aber wie kann ich denn trotzdem die Sachen am besten entsorgen? Ohne schlechtes Gewissen, das ist halt echt schwierig.
Oder Nachnutzung, vielleicht muss man sie gar nicht entsorgen, sondern kann sie weiterverwerten.
Ja.
Man sieht schon, dass Jens ein bisschen strebermäßig aus dem Vorgespräch sich Notizen gemacht hat. Großes Bienchen an der Stelle. Also bevor wir darüber sprechen, ist, glaube ich, diese kurze Lebensdauer von Produkten und wir wissen, wie groß die Belastung ist, die hier wirkt auf diese Bekleidung. Aber es ist einfach ein Design-Flaw. Also technologisch wären wir als Branche auf jeden Fall in der Lage, Produkte langlebiger auch zu gestalten. Die Unternehmen haben da nicht unbedingt ein Eigeninteresse. Es gibt so eine Marktlogik und Ihr könnt euch vielleicht an die Debatte rund um geplante Obsoleszenz erinnern. Bei Consumer Electronics war das vor ein paar Jahren so ein Riesenskandal, dass in Produkten so Sollbruchstellen eingebaut wurden, dass die dann nach einer Laufzeit X kaputt gehen, obwohl die eigentlich technisch sehr viel länger gibt's halten
immer
könnten.
Noch, würde ich sagen. Also
genau,
ich,
und bei, ja, bei Bekleidung und bei Schuhen, also ob wir jetzt keine Schäume haben, die länger halten, das weiß ich nicht. Ich glaube, da wird es viel Forschung geben. Aber bei Bekleidung habt ihr bestimmt schon mal beobachtet, dass sie immer an denselben Stellen kaputt gehen. Die Socken sind immer an denselben Stellen kaputt. Also, und es muss nicht so sein. Das ist einfach ein Designfehler. Und da müssen Unternehmen einfach bessere Produkte gestalten. So, oder der Gesetzgeber muss sie dazu verpflichten. So. Da das jetzt noch nicht so weit ist und wir damit umgehen können, gibt es so ein bisschen so eine Hierarchie der R-Strategien, sagt man. Also Reduce, Reuse, Recycle oder Remanufacture und Recycle. Das sind so die vier Stufen. Und Reduce ist das Beste. Also man kauft Sachen, die lange halten. Also sowas wie, man kauft vielleicht nicht so verrückte Farben, damit einem das in der nächsten Saison immer noch gefällt. Das ist jetzt so ein bisschen basic, aber genau. Und da gibt es auf jeden Fall Marken, die dafür bekannt sind, langlebige Produkte zu machen. Die sind oft ein bisschen teurer, aber die geben sich da viel Mühe. Das kann man durchaus belohnen, na, dass bestimmte Stellen verstärkt sind und so weiter. Oder dass es auch so Repair-Kits gibt oder dass es bestimmte Angebote gibt, dass die Lebensdauer verlängert werden kann. Das heißt, das Reduce bedeutet, wirklich so zu kaufen, dass man die Sachen möglichst lange hat. Also das sind einmal aufs Design zu achten, dann sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, wie die ihre Produkte gestalten, zu pflegen, sich ein bisschen Repair-Techniken drauf zu schaffen oder selbst oder es in Reparatur zu geben. Früher haben alle Socken gestopft. Heute kann wirklich keiner mehr Socken stopfen. Habt ihr schon mal Socken gestopft? Hat noch jemand einen Stopfpilz in der Schublade?
Also Wollsocken, aber sonst nichts, ne?
Genau, also vielleicht nicht Laufsocken, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja,
also
ich das, weiß,
die,
meinst,
die Fähigkeiten haben da einfach abgenommen, auch weil die Produkte so unheimlich billig sind. Es kostet kaum was, die zu ersetzen. So, das heißt, wir haben Reduce, ja, einfach weniger kaufen und dafür langlebiger. Dann haben wir Reuse, also weiterverkaufen, tauschen, swappen, verschenken und so weiter. Wobei man auch sagen muss, dass oft bei den Secondhand, also bei den Secondhand-Sammlungen und Vertriebssystemen, das ganz lange auch so war, dass nur das Allerbeste hier in Deutschland weiterverkauft wird und das, was wir nicht mehr so gern mögen, also was verschmutzt ist, entfärbt oder irgendwie kleine Fehler hat, wird dann ins außereuropäische Ausland verklappt, was dann zu diesen berühmten Secondhand-Märkten in Ghana, Togo und so weiter geführt hat. Also unsere Secondhand-Bekleidung kann in anderen Ländern auch dazu führen, dass die lokale Bekleidungsindustrie zerstört wird. Also die gibt's in Ghana so gut wie gar nicht mehr. Also das
Wobei
ist nicht
es gibt
nur
auch paar Organisationen, die sozusagen alte Laufschuhe sammeln und die dann in erster Linie Richtung Kenia und so versenden, weil dort viele Leute sich eben überhaupt nichts leisten können, also keine Laufschuhe leisten können, um dann zumindest so eine Basic-Auswahl zu haben an Schuhen, die sie dort weiter verschenken. So, das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Idee. Ne? Also wenn man so gar nicht weiß, wohin mit seinen alten Laufschuhen, wenn sie nicht gerade vielleicht schon Löcher haben, dann kann man die auch da weiterverwenden lassen.
Genau, das ist eine gute Initiative. Also ich glaube, man muss wirklich sich damit auseinandersetzen. Also wenn man die jetzt in so eine normale Kleidertonne, das ist dann der nächste Schritt, reinschmeißt, dann erleben diese Rücknahmesysteme davon, dass möglichst viel zu möglichst guten Preis weiterverkauft werden können. So, alles, was dann darunter kommt, also Downcycling, Schuhe können dann zu Dämmmatten weiterverarbeitet werden, so zu Spielplatz, Fußböden und so ein Kram. Das ist Downcycling. Das heißt, das Ziel ist immer Werterhalt. Also das Produkt so lang wie möglich zum selben Wert zu erhalten. Und das große Problem ist bei diesen Sammelsystemen, dass mit der Zunahme von Fast Fashion und Ultra Fast Fashion das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Vielleicht habt ihr in den letzten Monaten in Berlin auch erfolglos versucht, solche Container zu finden. Die gibt's kaum noch. Genau. Und zwar, weil sich das nicht mehr rentiert, weil die Container sind einfach voller Fast Fashion Müll, die so schnell verbraucht aussehen. Die bekommen ja keine schöne Patina wie irgendwie eine Motorradlederjacke, stimmt, die einfach immer schöner wird, je länger man die trägt, oder irgendwie eine Jeans oder so. Die sind einfach sehr schnell, sehen die minderwertig aus und werden sehr schnell zerstört.
Das Trichter-Notenhemd landet halt dann auch nicht in der Tonne.
Leider nein, genau. Und das macht das Wirtschaften für diese Unternehmen sehr schwierig. Das heißt, da sind sehr viele, haben ihren Betrieb aufgegeben. Was natürlich dann die Frage, die du hast, nochmal relevanter macht, was macht man eigentlich damit? Was ich sehr interessant finde, was viele auch nicht wissen, was die Unternehmen auch nicht besonders laut kommunizieren, ist, dass sie seit Anfang des Jahres, seit Januar, alle Unternehmen verpflichtet sind, ihre Produkte wieder zurückzunehmen. Das heißt, manche haben das ja schon institutionalisiert, also kennt man vielleicht von H&M, da kann man das wieder reinschmeißen. Aber man kann das tatsächlich entweder wieder einschicken oder dort abgeben, wo man es gekauft hat. Und das würde ich ausdrücklich empfehlen, weil die Unternehmen sind verpflichtet, ihre zurückbekommenen Produkte wieder zu verwerten. Und dann sind wir wieder bei Textile-to-Textile, Recycling. Das heißt, die Inverkehrbringer müssen dafür sorgen, dass die wieder verwertet werden.
Das wäre meine Frage gewesen. Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwas von H&M habe und es zurückgebe, dann stellen die auch sicher, dass es sich dann nicht trotzdem irgendwo in Afrika am Strand landet, sondern bei ihnen in der Kreislaufwirtschaft wieder.
Laut jüngster Gesetzgebung ist das so. Aber bis Ende letzten Jahres war das noch nicht so. Und ich befürchte, dass hier die Infrastruktur auch noch hinterherhängt. So, also
ich habe mir gerade bildlich vorgestellt, wie ich bei Adidas stehe mit meinem Paar Laufschuhe und sage, hier.
Mach das bitte, ja, mach das bitte. Also ich glaube, je mehr Leute das machen, das ist natürlich auch ein Massengeschäft. Also die brauchen einfach bestimmte Mengen. Alle sind herzlichst eingeladen, mit ihren stinkenden Laufschuhen bei Adidas auf der Matte zu stehen.
Ja, oder New Balance oder Nike. Ja. Oder
Patagonia war ja da, glaube ich, auch einigermaßen führend. Die haben ja so als Erste, glaube ich, eingeführt, dass man Klamotten dort einschicken kann, die sie dann selber wieder reparieren.
Genau. Das ist auch nochmal ein Repair-Service. Das ist auch einer dieser Verwertungsmöglichkeiten, den Unternehmen, das ist eben noch nicht sehr gut reguliert, was sie damit machen müssen. Und leider, und da kommt so ein bisschen der Malus an der Sache, ist auch thermische Verwertung, thermisches Recycling, also Verbrennung, auch eine Recyclingmöglichkeit. Ich finde, ich bin nicht der Meinung, dass thermisches Recycling unbedingt dazugehört, aber das ist eine andere Debatte. Das ist auch so ein kleines Zeichen für Lobbyismus. Gab also große Anstrengungen, dieses kleine Wörtchen thermisch in die Recyclingverordnung mit reinzumogeln, was natürlich einen sehr großen Unterschied macht für die Wirksamkeit.
Ist Recycling sehr gedehnt, dieser Begriff.
Sehr gedehnt, ja. Wir stellen ja Energie daraus her. Naja, aber ich meine, ihr seht, es entwickelt sich weiter. Da gibt es auf jeden Fall Entwicklung, aber KonsumentInnen müssen das deutlich nachfragen. Also bitte bringt alle eure gebrauchte Kleidung, sofern sie nicht mehr weiterverkauft, getauscht oder repariert werden kann, wieder zurück und guckt euch an, ob ihr nicht bei Unternehmen kaufen wollt, die auch einen Repair-Service anbieten. Das machen einige. Manche machen das unentgeltlich, manche machen das entgeltlich. Und dann gibt's auch so Unternehmen wie Repair Rebels und Sneaker Rescue, wenn ich hier so eine kleine Werbeeinheit platzieren darf, die das ganz professionell machen und dafür sorgen, dass die Schuhe dann noch ein paar Runden drehen dürfen.
Ja, super. Also ich bin jetzt schon wieder ein Stück schlauer.
Es gibt auch Unternehmen, ich denke in erster Linie an Schweizer Unternehmen, die so eine Leihgeschichte an den Start gebracht haben. Ne? Also, dass du sozusagen den Schuh so lange tragen kannst, bis er irgendwie halt...
Ah, ja, ich weiß, ja.
Fand ich auch ganz spannend. Also da gibt's schon ein paar Initiativen, die da so in Richtung Nachhaltigkeit zielen und ein bisschen was machen. Ist dir sonst noch irgendwas bekannt, Marte?
Also ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan von diesen Sharing Economy Angeboten, weil ich finde das eine Zumutung, diesen Umgang mit diesem Sondermüll, also gerade bei Schuhen, die ganzen Komponenten, der Kleber ist ein großes Problem, die Weichmacher etc., alles was da drin ist, die Verantwortung dem Nutzer überzuhelfen, die Verantwortung muss auf jeden Fall beim Inverkehrbringer liegen, also bei den Marken selbst.
Ich sag nur Carbon-Schuhe.
Genau. Ja, und deswegen ist, warum, das ist so eine Philosophie auch der Kreislaufwirtschaft, die sich aus der Sharing Economy bedient, die heißt Product as a Service. Das heißt, man will eigentlich bequem und unterstützend laufen. Man möchte jetzt nicht unbedingt 300 Gramm Sondermüll, mit sich mit 300 Gramm Sondermüll rumplagen. Und dann ist natürlich, wenn die Unternehmen diese Ressource selbst im Umlauf behalten, haben die natürlich ein Interesse daran, dass das Produkt so lang wie möglich lebt, weil je öfter sie das weiterverkaufen können, diese ein und dieselbe Ressource wieder in den Markt bringen, desto besser. Also das hat ein ganz, könnte so ein Dealbreaker sein, auch für deren Geschäftsmodelle. Deswegen bin ich da ein großer Fan davon und bin selber Nutzer von verschiedenen Sharing Economy Modellen. Also es gibt so Subscription-Modelle, wo man tatsächlich wie in einer Mitgliedschaft bestimmte Mengen dann zirkulieren kann. Es gibt so Wardrobe-Rentals, da hat Adidas hier in Berlin, Laundromat heißt das, so ein Konzept gestartet, schon auch, glaube ich, vor 2 Jahren, wo sie so iconic Styles verleihen. Das finde ich ganz spannend. Also letztlich braucht man einen kleinen Kleiderschrank nur bevorraten und hat dann aber Zugang zu einem riesigen Kleiderschrank, das vielleicht eher für einen modischen Anspruch, für Laufbekleidung wird das vielleicht nicht das Passende sein. Aber ich glaube, dass so Subscription-Modelle die Zukunft sein werden. Es gibt noch ein anderes spannendes Innovationsfeld, wo wir auch ein bisschen Eigenwerbung jetzt vielleicht dran arbeiten. Und das ist so das ganze Thema On-Demand Manufacturing und Mass Customization, wenn das hier noch reinpasst zu deiner
Auf jeden Fall.
Genau, das ist auch was wir bei Foren machen. Wir haben so eine Demonstration Factory bei uns eingebaut mit ein paar Industriestrickmaschinen. Also wenn man sich diese Produkte anschaut, dann ist alles, was Dehnung, Elastizität ist, eine große Herausforderung aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Ne? Das kann man über Elastan darstellen. Elastan reduziert die Rezyklierbarkeit. Das kann man so gut wie nicht trennen. Also alles, was auch nur 1% Elastan beinhaltet, ist eigentlich aus dem Kreislauf genommen. Damit wird außer vielleicht thermische Verwertung nichts mehr passieren oder das liegt eben dann 10 Generationen auf irgendeiner Müllkippe rum. Und hier ist eben Stricktechnologie total interessant und das habt ihr vielleicht auch schon beobachtet. Also nicht alles muss natürlich elastisch sein, aber das, was eben so körpernah ist, braucht Elastizität und Kompression und so weiter. Da gibt es mittlerweile sowas wie Seamless 3D, also nahtlos gestrickt. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie 3D-Druck für Textilien. Also das kommt wirklich so fertig, nahtlos aus der Maschine und ist deswegen spannend, weil es so eine automatisierte Fertigung ist. Also da müssen dann nicht unbezahlte, ungelernte, ausgebeutete Arbeiterinnen in Bangladesch gebückt an der Maschine sitzen und 3000 Seitennähte am Tag runterrattern, sondern das kann die Maschine machen. Und das ist total spannend, weil das eine Zero-Waste-Technologie ist. Ne, man macht, also wie beim 3D-Druck, aus einem Filament, es fällt nichts ab. Genau, also kein Verschnitt. Und das Spannende ist, man kann das in Echtzeit machen. Und dann gibt es sowas wie 3D-Design. Das heißt, man kann Designs auf einem Avatar gestalten und auch zum Verkauf anbieten. Mittlerweile sind die so weit, dass man das nicht mehr erkennen kann. Also man könnte eine ganze Kollektion in einem Online-Store anbieten und weiß nicht, ob das schon mal materialisiert wurde physisch.
Das heißt, du hättest es aber auch gleich auf deinen Körper genau zugeschnitten. Genau. Also jetzt nicht irgendwie M, S oder L, sondern irgendwie
genau.
Format Mate.
Wunderbare Vorstellung. Genau, das geht, ne? Weil diese, dadurch, dass die automatisiert ist, die Produktion und sehr lokal stattfinden kann, also bei uns im Bikini am Kudamm, if you can make it there, you can make it anywhere, stellen wir das her und so ein Pullover braucht irgendwie 40 Minuten, bis der da aus der Maschine purzelt.
Um und der ist dann auf dich, also der hat deine Maße sozusagen.
Genau. Und vor ein paar Jahren gab es in derselben Location auch ein Case von Adidas, ein paar Monate, die Älteren unter uns werden sich erinnern, 2016 war das, glaube ich, das hieß Knit for You, da hat Adidas auch auf Kundenwunsch produziert. Da hat man einen Kaffee getrunken und sich irgendwelche Songs zusammengestellt und dann war der Pullover fertig. Und das ist total spannend aus unterschiedlichen Gründen. Einmal gibt es eine Krise im Retail, also es gibt wirklich viele Innenstadtlagen, die leer sind. Das ist ganz schrecklich auch für die Qualität so einer Stadtgesellschaft und für die Qualität der Innenstädte. Also nicht, dass man jeden Space irgendwie zum Verkauf nutzen kann, aber Leerstand ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und da gibt es viele Versuche und spannende Konzepte, wie man den Kunden stärker einbeziehen kann. Das ist also einmal aus einer Kundenperspektive spannend, weil man sich mit einem Produkt anders identifiziert, wenn man das mitgestaltet hat. Und der Nummer eins Grund für Retouren online ist Passform und Größe. Das heißt, da steckt ein großes Nachhaltigkeitspotenzial drin. Das ist aber auch spannend für die Geschäftsmodelle. Also wenn man erst verkauft und dann produziert, muss man eben keine riesigen Mengen in Billiglohnländern vorfinanzieren und vorproduzieren und sich dann ans Lager legen und mit großen Rabatten in einen übersättigten Markt pressen, sondern man kooperiert ganz anders. Also Stichwort Co-Design und Prosumerism. Und es macht total Spaß. Also es ist wirklich toll und faszinierend. Das macht ein berühmter Schweizer Marke macht es auch schon, so Customization-Angebote zusammen, also Customization anzubieten. Und das ist ganz spannend, weil man natürlich auch aus einem Preisdruck ein bisschen entfliehen kann. Also das Produkt kann für einen anderen Preis angeboten werden und wird länger gepflegt und länger geliebt und gehegt und der Konsument hat eine andere Identifikation auch mit der Marke.
Könnte ich bei dir oder bei euch bei vorn jetzt einfach sagen, mach mir mal was oder ist es sozusagen nur so ein B2C-Ding?
Bei uns ist leider, genau, bei uns ist leider ein B2B-Ding, aber wir laden Marken ein und arbeiten auch schon mit einigen Sportswear-Brands.
Mit Zalando irgendwie eine Koop auch gehabt, ne?
Genau, mit Zalando haben wir eine Kooperation, über ganz viele dürfen wir nicht sprechen, aber wir arbeiten auch mit einigen bekannten Sportswear-Marken, die auch ein Running-Sortiment haben an dem Thema. Das heißt, die nutzen dann unsere Infrastruktur und unsere Technologie, um das ihren Kunden anzubieten.
Ich war übrigens zum Marathon letztes Jahr, September, auch bei einer großen Sportswear-Brand eingeladen, die auch vorgestellt haben, 3D druckmäßig wie ein Roboter mit einem Faden einen Sportschuh hergestellt hat. Spray-on. Das war Wahnsinn.
Ja.
Das war richtig gut. Und da habe ich mir gedacht, also das ist ja schon mal super. Da brauchst du nämlich auch kein Klebematerial. Mhm. Fällt dann auch weg. Mhm. Punkt eins und Punkt zwei, wenn du dann vorher noch eine Lauf- oder eine Abdruckanalyse machst und dann den Schuh auf deinen Fuß perfekt machst.
Mhm. Genau, also ja, da wird also die Reise hingehen.
Wenn jemand zuhört, ne? Also.
Genau, also das ist ganz spannend. Das glaube ich, gab es auf jeden Fall auch kritische Stimmen, was die Performance anbelangt, aber ich finde, dass sehr interessant, also da ist auch das Thema Materialmix, ne? Das ist ein Monomaterial, das heißt viel leichter zu recyceln und ist ganz leicht individualisierbar, weil ich eben diese kleinen Maschinen und diese schnellen Fertigungszyklen habe. Finde ich auch ganz interessant. Genau, so ähnlich ist es bei uns im Strick.
Was glaubst du, wie lange das noch brauchen wird, bis sowas sozusagen nicht nur in Einzelfertigung bei euch sozusagen passiert, sondern für den Massenmarkt irgendwie machbar ist? Oder wird es das vielleicht auch gar nie sein? Kann ja auch sein, dass es einfach zu kostspielig am Ende des Tages sein wird.
Also wenn man eine realistische Einschätzung, wenn ihr mich nach einer realistischen Einschätzung und nicht nach einer utopischen Träumerei fragt, dann glaube ich, wird das Thema, also alles, was wir hier besprochen haben, Product as a Service, On-Demand und Mass Customization, wird eine Alternative sein zu Massenmarktprodukten. Also ich meine, der Erfolg von Decathlon hat gezeigt, wie groß das Bedürfnis nach auch so einer demokratischen Zugänglichkeit zu solchen Produkten ist. Und das muss man auch anerkennen, ne? Also wenn Sportartikel günstig sind, können sehr viele auch Sport treiben. So, dann ist das eben keine elitäre und keine exklusive Geschichte mehr.
Vor allen Dingen die elitären Sportarten.
Genau.
Ich weiß noch, ich habe mal da aus Spaß in der Reitsportabteilung geguckt und ich bin früher als Teenie geritten und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht preislich. Also früher konnte man sich das nicht leisten.
Genau, von daher, dass ne, so schwierig jetzt die Auswirkungen auch sind und so kritisch man sich auseinandersetzen muss, ist es natürlich, haben auch Fast-Fashion-Unternehmen wie H&M einen großen Beitrag geleistet, dass eben Zugang zu modischer Bekleidung oder Zugang zu Performance-Textilien nicht exklusiv war und nicht mehr exklusiv ist und auch so einen entstigmatisierenden Beitrag geleistet hat. Nichtsdestotrotz müssen die auf jeden Fall an ihren Strukturen und an ihren Systemen arbeiten. Wie gesagt, da kann der Konsument helfen, da kann der Gesetzgeber helfen, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ich glaube aber, dass es hier ergänzende Angebote geben kann, die bestimmt nicht für alle Produktgruppen gelten. Also es wird bestimmt so Basics geben, die man weiter im Massenmarkt kauft oder im klassischen Handel kauft. Und dann gibt's eben so Specialty-Programme, die eben sehr, wo sich das lohnt. Also alles, was so Premium-Produkte sind, alles, was besondere Performance-Anforderungen genügen muss. Also bei Footwear wird sicherlich ein Thema sein. Für den Profisport wird es mit Sicherheit immer stärker ein Thema sein.
Weil du eben Decathlon erwähntest, es gibt eine ganz großartige Doku, die heißt Greenwashed, das ZDF oder Arte hat die rausgebracht. Die lohnt es sich auf jeden Fall mal anzuschauen, all dieweil man da auch nochmal so ein bisschen Einblick bekommt, was da in, ich glaube Bangladesch war es, so passiert und was es wirklich für Auswirkungen hat. Also jetzt nicht nur Decathlon, sondern allgemein Fast Fashion, aber auch natürlich so das ganze Performance-Segment. Das ist ein bisschen augenöffnend nochmal. Also kann man, ich werde es auch immer in die Shownotes packen. Und sich auf jeden Fall die Doku nochmal anzuschauen.
Ja. Ich glaube, also wenn es nach mir geht, könnte man jetzt noch 3 Stunden weiterreden, aber wir wollen ja nicht unsere Hörer überfordern, oder?
Nee, also ich denke auch, wir hätten es soweit. Ja. Marte, wenn du nichts mehr hast, wir packen auch mal deine Infos noch in die Shownotes. Auch zum Thema Vorn. Ja. Insofern würde ich sagen, hey, vielen, vielen Dank.
Mega spannendes Thema. Ganz vielen Dank, dass du da warst.
Ja. Und ich hoffe auch, dass für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was hängen geblieben ist zum Thema Waschen. Hashtag Essig, Hashtag Natron. Probiert das gerne mal aus, 20 Grad und 600 Schonwaschgang.
Schonwaschgang unbedingt.
Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke dir.
Danke dir.
Danke fürs Einschalten.
Ja.
Tschüss.